بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هوت إن شاء الله اللي بيشفسته بيجين بيمت من 52 Unterricht über البيوع. Und wir waren stehen geblieben immer noch beim Thema الشفعة. Und wir haben uns die Bedingungen angeschaut, wann eine شفعة greift. Und heute reden wir über die siebte Bedingung. Die siebte Bedingung ist die finanzielle Möglichkeit des Käufers, die Immobilie auch zu kaufen. Und damit ist also gemeint, der Scharik, wenn ein Scharik Schufa einlegt, dann muss er auch die Möglichkeit haben, finanziell den entsprechenden Anteil an der Immobilie zu erwerben. Und es reicht nicht aus, wenn er nur einen Teil davon erwerben kann. Er muss das Gesamte davon erwerben können, ansonsten entfällt sein Anspruch. Und als letzte Bedingung, der Scharik muss den gleichen Betrag bezahlen, wie der Käufer auch bezahlt hätte oder hat. Das heißt, wenn also ein Käufer für 10.000 Euro gekauft hat, dann muss er ebenfalls 10.000 Euro bezahlen. Und sollte ein Käufer mit etwas bezahlt haben, dessen gleichen Wert es nicht gibt, eine Antiquität zum Beispiel, dann zahlt er eben den geschätzten Wert dieser Antiquität. Nun schauen wir uns einen weiteren Fall an. Und zwar geht es darum, dass der Scharik, also wir haben Scharik A und Scharik B. Scharik A verkauft seinen Anteil diesmal nicht an eine Person C, sondern diesmal an eine Person C und D. Wenn in diesem Fall hat der Scharik B Anrecht auf Schufa, muss aber Schufa nicht für beide Anteile, für den von C und D einlegen, sondern es reicht aus, wenn er nur einen von beiden Anteilen wählt. Und der Grund dafür ist, dass er sowieso das Recht hat zu beanspruchen, wen er als Scharik haben möchte und wen er nicht als Scharik anstatt B haben möchte. Also wenn A sich entscheidet, nur den Anteil von C zu kaufen und dass D sein Scharik wird, ist das seine Sache und umgekehrt genauso. Und das gilt auch, wenn nicht nur ein Scharik jetzt seinen Anteil an mehrere Käufer verkauft, sondern auch, wenn mehrere Scharik ihren Anteil verkaufen. Beispiel, wir haben A, B und C, Scharik. Und A und B in diesem Fall verkaufen ihren Anteil. A und B verkaufen ihren Anteil an eine weitere Person, D. Auch in diesem Fall hat C das Recht, Schufa einzulegen, sowohl für den Teil A als auch für den Teil B, wie er möchte, oder beide. Schauen wir uns einen weiteren Fall an. Und zwar geht es jetzt nur darum, dass ein Käufer von einem Scharik mehrere Grundstücke auf einmal kauft. Das heißt, in einem einzigen Bay'a-Vertrag. Beispiel: A und B teilen sich zwei Immobilien. Und die eine ist in Makkah und die andere ist in Medina. Jedem gehört 50%. Und jetzt verkauft A seine Anteile, sowohl seinen Anteil in Makkah als auch seinen Anteil in Medina an eine Person C für einen bestimmten Betrag. Und das Problem jetzt an dieser Sache ist, dass wir nicht wissen, dieser Betrag zu wie viel Prozent gilt er für die Immobilie in Mekka und zu viel Prozent gilt es für die Immobilie in Medina, denn die können ja unterschiedlich wertvoll sein. Die Problematik entsteht dadurch, dass der Scharik B Anspruch erheben darf, sowohl auf die Immobilie A, also Immobilie in Mekka, als auch auf die Immobilie in Medina. Er hat auf beide das Anrecht. Wenn beide zusammennimmt, ist der Preis klar. Aber was ist, wenn er nur eine davon nimmt? Die Antwort lautet, in diesem Fall wird die entsprechende Immobilie, die er durch Schufa zurückerwerben möchte, von einem Experten geschätzt. Oder besser gesagt, von mehreren Experten geschätzt. Und dann ist das der Anteil, den er bezahlen muss. Von dem Betrag, den die Person C bei den Immobilien gekauft hat. Ähnlich ist es in dem folgenden Fall, und zwar wenn man Immobilien mit Immobilien zusammen verkauft. A und B sind Scharik in Bezug auf ein Grundstück. Und B verkauft jetzt seinen Anteil an diesem Grundstück, aber zusammen mit einem Auto in einem einzigen Vertrag. Das heißt nur für eine bestimmte Zahl, zwar für 100.000 Euro. Auch in diesem Fall ist die Frage, welcher Teil der 100.000 war für das Grundstück, welcher für das Auto. Auch in diesem Fall wird einfach der Wert des Grundstücks geschätzt und vom Gesamtbetrag abgezogen. Dadurch erhalten wir den Wert für das Auto. Ein weiterer Fall ist, wenn das Verkaufsobjekt, die Immobilie, in der Zwischenzeit, das heißt nach der Verkaufsphase und vor der Schufa zerstört wird, beziehungsweise, Entschuldigung, leicht beschädigt wird. Dann ist eben die Frage, das Grundstück hatte zum Beispiel einen Wert von 500.000 Euro. Aufgrund einer Flutwelle hat es jetzt nur noch einen Wert von 250.000 Euro. Die Frage ist jetzt, die Schufa, in Bezug auf welchen Wert gilt die Schufa? Die Antwort lautet in Bezug auf die 250.000. Das heißt, in Bezug auf den tatsächlichen Wert des Grundstückes. Ein weiterer Fall ist, wenn wir jetzt es mit unterschiedlichen Religionsgemeinschaften zu tun haben. Das ist in der Regelfall ein Muslim und ein Dhimmi. Und in diesem Fall sind die meisten Gelehrten der Ansicht, dass auch ein Dhimmi gegenüber einem Muslim das Recht auf Schufa hat. Also wenn ein Muslim seinen Anteil an einen Muslim zusammen hat mit einem Dhimmi ein Grundstück und der Muslim verkauft seinen Anteil an einen weiteren Muslim, dann hat der Dhimmi das Recht auf Schufa gemäß der Mehrheit der Gelehrten. Wallahu a'lam. Nun schauen wir uns einen weiteren Fall an. Wenn ein Verkauf seitens eines Scharik stattgefunden hat, dann kann es sein, dass aufgrund bestimmter Umstände der andere Scharik jahrelang keine Schufa eingelegt hat, weil er zum Beispiel verreist war und erst mitbekommen hat, als er wieder zurückgereist war. Und dann stellt sich die Frage, wenn es zu einem separaten Wachstum gekommen ist, wem gehört dann dieser separate Wachstum? Das heißt dem Käufer, oder erhebt der Schafir auch hier Anspruch auf den separaten Wachstum zusammen mit der Immobilie? Beispiel, jemand hat ein Feld gekauft von einem Scharik und jahrelang profitiert er von den Ernteerträgen. Und jetzt kommt der andere Scharik und sagt, ich möchte von meinem Recht auf Schufa Gebrauch machen. Und die Antwort lautet, die Früchte, die Ernteerträge gehören dem Käufer, sobald die Pflanzen bestäubt worden sind. Und ein weiterer Fall ist, sobald die Früchte schon anfangen reif zu werden. In diesen allen Fällen gilt auch der Käufer schon als Damin, und wer als Damin gilt, trägt das Risiko und dann steht ihm auch der Gewinn zu. Mit anderen Worten, beim separaten Wachstum bleibt es beim Käufer, und beim untrennbaren Wachstum geht es natürlich zum Scharik zurück, weil es anders gar nicht möglich ist. Beispiel: Jemand hat einen Palmgarten verkauft und in der Zwischenzeit hat der Käufer diesen Palmgarten ordentlich bewässert, gedüngt, und die Palmen sind noch größer und kräftiger geworden und haben noch mehr Äste bekommen und sehen gesünder aus. In diesem Fall trotzdem, wenn der Scharik Schufa einlegt, bekommt er diese gesamten Palmen, weil das eben eine Verbesserung ist, ein Wachstum ist, ein Gewinn ist, der nicht zu trennen ist von dem, was da im Garten passiert ist. Sollte der Käufer mittlerweile irgendetwas gebaut haben oder gepflanzt haben, Neues, dann muss er gemäß der stärksten Ansicht das entfernen. Muss er das einfach entfernen, denn der Scharik hat das Recht auf das Grundstück so, wie es in dem Zustand war, als der andere Scharik es verkauft hat. Und außerdem, der Status quo ist ja, dass die zwei Scharik sich jeden Quadratmeter teilen. Und wenn jemand jetzt irgendwas baut oder pflanzt, dann muss er das Einverständnis des anderen einholen zuvor, und das ist hier nicht geschehen. Sollten Sie sich allerdings darauf einigen, dass der zweite Scharik durch die Schufa das kauft, was dort errichtet worden ist, das ist natürlich kein Problem. Ansonsten hat der Käufer das Recht, alles zu entfernen, was er dort errichtet hat. Schauen wir uns einen weiteren Fall an. Der Scharik, der Schufa einlegen möchte oder der Schufa einlegen könnte, verstirbt noch, bevor er davon Gebrauch macht. Die Frage ist, erben das die Erben? Erben die Erben des Scharik das Recht auf Schufa? Die Antwort lautet nein, aufgrund der Tatsache, dass dies sich hier um eine Ausnahmeregelung handelt, also eine Ruchsa handelt. Und deswegen dieses Schufa-Gesetz nur so angewandt werden darf, wie es überliefert worden ist. Anders ist es, wenn der Schafir sein Recht auf Schufa erhebt, praktisch vor Gericht einlegt beispielsweise, und dann ihn der Tod ereilt. In diesem Fall erben auf jeden Fall die Erben das Recht auf Schufa. Und die Erben erben ja nach bestimmten Anteilen, und in diesem Fall müssen sie halt auch wieder den gesamten Betrag aufbringen. Es reicht nicht aus, wenn ein Erbe davon Gebrauch machen will, sondern alle Erben bzw. der Gesamtbetrag muss eben geleistet werden. Jetzt sind wir die ganze Zeit davon ausgegangen, dass jemand seinen Anteil auf einmal bezahlt. Das ist aber nicht unbedingt immer der Fall, sondern manchmal kauft man in Raten. Und grundsätzlich gilt, der Schafir darf die Immobilie zu den gleichen Konditionen kaufen, wie der Käufer sie gekauft hatte. Und das heißt also, wenn der Käufer in Raten bezahlen wollte oder angefangen hat zu bezahlen, zum Beispiel 1.000 Euro pro Monat, dann hat auch der Schafir das gleiche Recht. Man darf nicht von ihm verlangen, dass er dann die gesamte Summe zu bezahlen hat, sondern er darf dann ganz genauso auch 1.000 Euro monatlich bezahlen. In der Regel zahlt man ja in Raten ab, weil man den Betrag nicht parat hat. Deswegen sollte der Schafir nicht so wohlhabend sein und die Gefahr bestehen, dass er diesen Betrag gar nicht bezahlen kann, dann darf er nur von seinem Recht auf Schufa Gebrauch machen, wenn er einen sogenannten Mali, einen zahlungsfähigen Menschen als Damin, als Kafil, als Bürgen besorgt, der eben im Streit, der im Falle eines Falles dann hier den Betrag bezahlen könnte. Jetzt kommen wir am Ende des Kapitels, wie gewohnt, zu den sogenannten Streitfragen. Die Frage immer, wenn sich zwei uneinig sind, von was ist die Ausgangslage, wer hat grundsätzlich Recht. Die erste Streitfrage, die aufkommen kann, ist die Preishöhe. Der Käufer behauptet, er habe die Immobilie für 100.000 Euro gekauft. Der Scharik, der jetzt Schufa einlegen will, wird verständlicherweise einen kleineren Betrag nennen. Warum verständlicherweise? Weil sonst käme es nicht zu einem Streit. Er sagt zum Beispiel, nein, es sind nur 80.000 Euro gewesen, die du ihm bezahlt hast, die du meinem Scherik bezahlt hast. Manche Gelehrte sagen diesen Fall, dass grundsätzlich das, was Käufer und Verkäufer, das heißt, der Verkäufer ist ja der Scherik A, was er mit dem Käufer oder was der Käufer behauptet, grundsätzlich die Ausgangslage ist. Das heißt also, wenn der Schafir behauptet, der Betrag sei nicht so hoch gewesen und der Käufer sage ihm nicht die Wahrheit, dann habe er das Recht, den Käufer zum Schwören aufzufordern. Schwört er, gewinnt der Käufer den Prozess, ansonsten gewinnt ihn der Schafir. Und dann entsprechend ist die Frage, was ist eigentlich mit der Aussage des Verkäufers, also des Scharik? Gilt seine Aussage oder nicht? Manche Gelehrte verwerfen diese Aussage aufgrund des Hadithes La tajuzu shahadatu khasmin wala dhanin, weder die Zeugenaussage eines Gegners noch eines Verdächtigen ist erlaubt. Manche Gelehrte sagen, wir schauen da genauer hin und sagen, wir unterscheiden von Fall zu Fall. Unterscheiden von Fall zu Fall. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Käufer oder dass der Verkäufer, in diesem Fall der Scharik A, sein Geld erhalten hat, der Verkauf abgeschlossen ist und hinterher eine Falschaussage macht, ist gering. Deswegen erlauben wir seine Aussage als Beweis, akzeptieren wir als Beweis. Und noch besser ist, dass man unterscheidet von Fall zu Fall. Handelt es sich um große Beträge oder handelt es sich um kleine Beträge? Bei kleinen Beträgen ist die Aussage des Verkäufers, des Scharik, relevant. Bei größeren Beträgen würde man sie eher verwerfen. Wallahu a'lam. Die nächste Frage ist, die nächste Streitfrage unterscheidet sich, ob der Betrag bar oder auf Raten ausgemacht worden ist. Auch in diesem Fall muss man unterscheiden, wie hoch der Betrag ist. Handelt es sich um kleinere Beträge, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei einer Ratenzahlung gering. Handelt es sich um größere Beträge, dann ist sie auf jeden Fall höher. Und dann ist auch die Aussage des Verkäufers entscheidend, weil er ist derjenige, der auch das Geld zu bekommen hat und ein Interesse daran hat, das Geld zu bekommen. Dann kann die nächste Streitfrage sein, hat der Kauf überhaupt stattgefunden? Denn die Übertragung einer Immobilie von einem Scharik auf einen vermeintlichen Käufer, ist ja auch anders als durch Bärverträge möglich. Gerade nach der Ansicht, dass bei Verschenkungen kein Recht auf Schufa besteht, dann in diesem Fall wird der Käufer vielleicht behaupten, er habe diese Immobilie geschenkt bekommen. Und wenn er weiß, dass in dem entsprechenden Land es das Gesetz ist, dass man in diesem Fall keine Schufa einlegen darf, also behauptet er, ich habe es geschenkt bekommen, und dann würde die Schufa abgelehnt werden. Wenn natürlich der Verkäufer bezeugt, dass ein Kauf stattgefunden hat, gilt seine Aussage und folglich gilt auch die Schufa. Ansonsten ist Ausgangslage, dass ein Kauf stattgefunden hat und kein Geschenk. Denn bei einer Immobilie, die kann zwar verschenkt werden, aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass Immobilien verkauft werden. Wallahu a'lam. Die letzte Streitfrage, wenn sich ein Mangel feststellen lässt an der Immobilie, in diesem Fall hat der Schafir das Recht, sich an den Käufer zu wenden. Also der Schafir kauft ja praktisch die Immobilie von dem Käufer ab, gegen den Willen des Käufers. Und er wendet sich an den Käufer, sagt, hier befindet sich ein Mangel. Das heißt, sein Prozessgegner, in Anführungsstrichen, ist der Käufer. Und wenn Der Käufer behauptet, dieser Mangel war auch schon da, bevor er es selbst gekauft hat. Dann wendet er sich wiederum an den Verkäufer, an den ersten Verkäufer, an den anderen Scharik. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.